Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Netto-Hypertrophie-Podcast mit mir, dem Host Arne Otte. Und heute gibt es eine Q&A-Episode mal wieder auf die Ohren für euch. Ich habe gedacht, ich mache kurz eine Umfrage bei Instagram und hol mir die drei, ja, mal sehen, wahrscheinlich so die drei besten Fragen schnapp ich mir und beantworte diese hier. So, fangen wir mal an. Ich denke, da werden nicht nur Eltern etwas mit anfangen können, denn die Frage lautet, wie hat sich deine Trainingsroutine damals in den Wochen nach der Geburt deiner Tochter geändert? Ja, natürlich für alle werdenden Eltern unter euch ist das sicherlich interessant, aber eigentlich auch für alle, in der sich eine Lebenssituation maßgeblich ändert. Ja, dazu komme ich gleich am Ende nochmal. Also grundsätzlich bei mir hat sich damals nach der Geburt meiner Tochter erstmal gar nicht so viel geändert. Das hatte allerdings auch externe Gründe, denn damals hatten wir noch Lockdown und ich konnte dadurch grundsätzlich damals noch nur von zu Hause arbeiten, was ich in der Zeit davor nicht ausschließlich gemacht habe. Da habe ich ja noch Personal Training und Online Coaching gemacht und Personal Training hatte dann noch einen deutlich größeren Anteil zu dem Zeitpunkt, aber durch die Pandemie und den Lockdown war ich dann sowieso wie wir alle an unseren Schreibtisch, an unser Heim mehr gebunden. Und ich konnte zu der Zeit einfach sehr, sehr viel trainieren. Ich habe, glaube ich, sogar zweimal am Tag trainiert, was direkt nach der Geburt auch gar nicht so schwer ist. Denn direkt nach der Geburt eines Kindes schläft das Kind sehr, sehr oft, auch tagsüber. Was natürlich nicht so dolle ist, ist der Schlaf, weil diese kleinen Wesen halt noch keinen richtigen Bio, die haben keinen Biorhythmus, die schlafen nach Bedarf und sind halt auch mitten in der Nacht einfach dann wach, weil sie Hunger haben und wachsen wollen. Und da hat man halt keinen Schlafrhythmus entsprechend. Das dezimiert natürlich so ein bisschen die Kapazitäten, aber nichtsdestotrotz war das bei uns relativ schnell, relativ schnell halbwegs in Ordnung. Ja, ich glaube, man verdrängt das auch immer als Eltern. Verdrängt man schnell so eine negativen Wahrnehmung, dass man super wenig Schlaf hatte. Ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, dass es so extrem war und konnte deswegen halt zweimal am Tag trainieren. Ja, aber das gilt natürlich nicht für jeden. Also was ich grundsätzlich als Empfehlung aussprechen kann, wenn etwas sich signifikant im Leben ändert, was eure Kapazitäten einnimmt, ja, und wo ihr auch eure Kapazitäten reingeben solltet, ja, wie ein Kind. Wenn man sich dafür entscheidet, dann sollte man ganz klar wissen, dass das sehr viel Kapazitäten kosten wird im Leben, ja. Und darauf sollte man sich vorbereiten, mental, ja. Wenn es dann soweit ist, ist es sowieso nochmal ganz anders. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, weil du weißt nicht, worauf du dich vorbereiten sollst. Es ist dann meistens nochmal deutlich mehr und deutlich anstrengender, als man es gedacht hätte. Und deswegen ist meine Empfehlung, ja, zu dieser Frage, damit man grundsätzlich was aus der Antwort für sich mitnehmen kann, die, dass sobald Kinder im Spiel sind, ja, man davon wegkommen sollte, ja, zu nah an dem Gedanken zu arbeiten, man will dem Optimum zu sehr nachkommen, nachstreben. Ja, das kann man natürlich oder sollte man natürlich in der Planung seiner Tätigkeiten oder in der Planung seines Trainings, seiner Ernährung etc. als Ziel im Hinterkopf haben. Aber viel, viel wichtiger ist primär der Fokus darauf, dass alles, was in dem Alltag jetzt Platz finden muss und soll, ja, was das Kind ist, die Bedürfnisse des Kindes. Wahrscheinlich muss irgendjemand irgendwann wieder arbeiten, ja. Und beide Eltern haben natürlich Bedürfnisse, die auch befriedigt werden müssen, sollen, ja. Und da meine ich jetzt nicht nur die Bedürfnisse, wo jetzt manche drüber nachdenken, sondern Aktivität, Sport, Hobbys, ja. Und für die meisten von uns ist Training mehr als ein Hobby, ja. Auf jeden Fall reden wir uns das ein, dass es mehr als ein Hobby ist, ja. Wir wollen alle am liebsten dran glauben, dass wir wirklich Vollzeitathleten sind, ja, oder wenigstens so handeln wie Vollzeitathleten, wenn wir das schon nicht wirklich beruflich machen können. Und der Gedanke, der, von dem müsst ihr euch in dem Moment oder solltet ihr euch dann aktiv verabschieden. Ja, das ist auch nichts Negatives, denn die Bedürfnisse oder die Kapazitäten, die ihr im Alltag jetzt aufbringen müsst, die werden sich ganz klar Richtung Kinderbetreuung, ja, den überhaupt das ganze Familienleben aufrechterhalten, ja, und das dem auch beiwohnen und das auch genießen und das bewusst wahrnehmen, das wird einen viel, viel größeren Anteil einnehmen, als ihr glaubt oder sollte es auch einnehmen. Ja, was meine ich damit? Wenn ihr vorher 6 Tage die Woche trainiert habt, ja, dann macht euch darauf gefasst, dass ihr vielleicht nur noch 4 Tage die Woche trainiert oder zu Zeiten auch nur 3 Tage die Woche. Warum? Weil ihr jetzt flexibler werden solltet. Ja, meine allergrößte Empfehlung für dieses Szenario ist Flexibilität und nicht stringent seinen Plan verfolgen wollen, weil man glaubt, wenn man den nicht stringent verfolgt, ist man kein guter Athlet mehr, kein guter Bodybuilder mehr, kein guter, ja, nicht mehr gut in seinem Hobby, in seinem Sport, ja. Kommt davon weg, ihr seid weit davon entfernt, darin nicht mehr gut zu sein, sondern wenn ihr euch jetzt flexibel an die neuen Begebenheiten anpasst, dann werdet ihr der beste Athlet sein, der ihr sein könnt. Ja. So, was meine ich damit? Wenn wir uns jetzt mal, wie gesagt, diese Trainingstage nehmen und ihr geht von 6 Tage auf erstmal 5 Tage und dann vielleicht auf 4 Tage runter, dann sind 4 Tage Training ja grundsätzlich, wenn man mit der Trainingsplanung vertraut ist, nicht schlechter als 5 oder 6 Tage. Ja. Sondern man muss natürlich einfach schauen, dass die Trainingsplanung, ich sag mal, im Detail mit der Zeit immer besser ausreift, also dass man immer besser auf die Parameter eingeht, die man als Feedback bekommt. Das heißt, der Regenerationsbedarf ist Progression möglich, kommen Anpassungen rein, also Hypertrophie ist die da. Und daran halt dann wirklich schauen, okay, funktioniert für mich nicht. Ich muss mehr machen pro Einheit, ich muss weniger machen pro Einheit, ich muss die Frequenz ändern, ich muss die Aufteilung für die Woche ändern. Das sind dann Faktoren, die dann ganz, ganz wichtig werden. Und aus meiner Erfahrung heraus, aus dem Coaching, alle Eltern, ja, junge Eltern, die ich im Coaching habe, und das sind mittlerweile immer mehr, ja, weil ich natürlich auch älter werde und das Coaching-Klientel älter wird, die haben von mir alle eine Trainingsplanung, die immer auf Flexibilität baut, ja. Das heißt, wir planen zwar eine normale Woche für die meisten, eine ganz normale 7-Tage-Woche, haben aber immer die Option, autoregulative Rest-Days einzuplanen und immer lieber mehr Rest-Days als zu wenige, ja, wenn man flexibel reagieren muss, weil wieder ein Kind krank ist, weil jemand zu Hause bleiben muss, weil beruflich etwas dann verändert werden muss und. Es wird sehr, sehr wenig Wochen geben, glaubt es mir, in denen alles so läuft wie früher, wo ihr einfach wie ein Roboter funktionieren könnt. Ihr werdet es viel, viel öfter haben, dass ihr kurzfristig reaktiv auf Begebenheiten reagieren müsst. Ja, und das wird immer wieder eure Fähigkeit, ja, einen Plan zu verfolgen, der jetzt komplett stringent wäre, der keine Abweichung erlaubt, komplett zerschießt. Ja, und wenn ihr diesen Plan stringent verfolgen wollt und jede Woche etwas dazwischen kommt, werdet ihr jedes Mal das Ganze negativ wahrnehmen, weil ihr glaubt, es muss halt so laufen. Sobald ihr aber die Flexibilität habt, wie einen autoregulativen Restday, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass man sagt, okay, wir wollen 3 oder 4 Einheiten in 7 Tagen schaffen, tun wir das nicht, haben wir aber die Möglichkeit, dieses auch in 8 oder 9 Tagen zu schaffen. Ja, und sobald diese Begebenheiten oder dieser Rahmen erfüllt wird, kommen wir genauso gut voran, als wenn wir das in einer Woche schaffen. Ja, und sobald man in diesen Rahmen fällt, sieht man das Ganze halt auch nicht negativ, sondern ist weiterhin positiv, weil es etwas, eine Rahmenbedingung erfüllt. Ja, und diese Rahmenbedingungen, die müssen halt deutlich flexibler gestaltet werden zu diesen Zeiten, ja, wenn ein kleines Kind oder ein Baby im Haushalt ist, als zu den Zeiten, wo man sich nur um sich selbst kümmern musste. Und vielleicht noch um die Partnerschaft und um seinen Beruf. Ja, also die Verbindlichkeiten, ja, die man jetzt hat, die steigen einfach. Und dementsprechend muss man die Kapazitäten und seine flexible Einstellung dazu anpassen. Ja. Also, Rat, den ich jedem geben kann in dem Moment, schaut wirklich, dass ihr Flexibilität als etwas Positives mit der Zeit annimmt, ja, dass ihr Rahmenbedingungen setzt, die ihr wirklich realistisch erfüllen könnt, auch wenn eine sehr, sehr schlechte Woche ansteht, eine Worst-Case-Szenario-Woche, Kind ist krank, Partner ist krank, man muss alles auffangen, den kompletten Haushalt etc., ja, und dann sind halt auch dann sind 4 Trainingseinheiten schon fast unmöglich, ja, und dann kann es auch sein, dass man auch mal eine Woche, selbst dann sogar eine Woche gar nicht trainieren kann, obwohl man es machen könnte, ja, und auch das ist kein, nichts Negatives, sondern einfach etwas, was die neuen Begebenheiten einfach fordern, ja, und mit der Zeit lernt man einfach diese Erfahrungswerte zu nutzen, und da kann ich halt auch aus meiner eigenen Warte aus nochmal mein Training der letzten 3,5 Jahre, meine Tochter ist jetzt 3,5, widerspiegeln. Ich habe genau diese Entwicklung genommen, auch selber. Von komplett stringent am Anfang, sogar 2-mal am Tag trainiert, weil, wie ich ja schon erklärt habe, es die Begebenheiten hergegeben haben, auf mittlerweile 4 Trainingstage, also reine Krafttrainingstage, und die auch komplett flexibel auf 8 oder 9 Tage, wenn es sein muss. Ja. Und selbst die Trainingseinheiten, ja, sind bei mir mittlerweile sehr flexibel ausgelegt, so dass ich es manchmal auch die Einheiten verkürze, dann Trainingstage später in der Woche einschiebe und das Ganze trotzdem für mich in einer gewissen Weise nachvollziehbar bleibt. Es ist halt immer wichtig, dass es nachvollziehbar bleibt, dass man schaut, okay, kann ich immer noch ungefähr gewährleisten, dass ich schaue, das Training funktioniert, die Regeneration kommt hinterher, ich kann Fortschritt machen oder halt auch nicht. Ja, genauso in einem Kaloriendefizit. Kann ich die Performance halten? Kann ich sie nicht halten? Muss ich dort Parameter ändern? Ja, und solange das gegeben ist, ist alles gut. Ihr werdet merken, ihr werdet immer entspannter, wenn ihr so verfahrt. Der Bodybuilder, wie gesagt, der komplett stringent glaubt, er würde jetzt von Geburt bis zum, keine Ahnung, bis zur Einschulung, ja, komplett seinen Stiefel fahren können. Das viele machen es sicherlich auch einfach. Ja? Also wenn es dein Job ist, ist es nochmal was anderes. Aber 999 Menschen von 1000 ist das nicht deren Job oder noch mehr. Ja? Wenn man es dann trotzdem einfach macht, dann wird halt natürlich familiär etwas schieflaufen, auf Dauer immer weiter schieflaufen mit deinem Partner. Ihr müsst ein Team sein, wenn ihr ein Kind habt. Ja? Wenn man da nicht als Team arbeitet, dann wird die Beziehungsebene ganz, ganz schnell brüchig. Auf jeden Fall, ja. Also schaut drauf, dass ihr eure Bedürfnisse erfüllt zu einem gewissen Grad, aber dass auch die Bedürfnisse des Partners, der hat auch Hobbys, der will vielleicht auch trainieren, deine Frau, dein Mann will vielleicht auch trainieren. Auch das sollte möglich gemacht werden. Also komm weg davon, dass das, was du machst, das Allerwichtigste ist im Leben. Ja, wenn du nicht trainierst, dann kennt man so, dann habe ich schlechte Laune, dann bin ich bockig, dann sehen die schon, dann haben sie nichts davon, sie sollen mich mal trainieren lassen, so, komm bitte davon weg, bitte. Ja, und jeder hat schon mal so einen Gedanken gehabt, dass man sagt, ah komm, ich trainiere jetzt schon so lange, ich kann jetzt nicht weniger machen, dann wäre das alles weg, dann baue ich Muskulatur ab. So, das ist komplett egoistisch, ja, und es wird euch auch nicht voranbringen, weil ihr einfach nur an dieser Vergangenheit hängt, das, was ich schon alles investiert habe, das darf nicht umsonst gewesen sein. Das wird es auch überhaupt nicht sein, wenn ihr weniger macht, ja, sondern im Gegenteil. Wenn alles funktioniert gleichzeitig, die Beziehung mit deinem Kind, es aufwachsen zu sehen, mit deinem Partner klarzukommen, im Job gut zu funktionieren, dann, wenn das alles schon gleichzeitig unter einen Hut bekommt, das ist schon unfassbar schwer und das ist dann schon Erfüllung. Sehr, sehr viel mehr Erfüllung, als ihr es euch jetzt vorstellen könntet. Ja. Okay, das einmal zu dem Thema. Dann nächste Frage. Würdest du in der Diät das Volumen beibehalten oder verringern? Ich würde in einer Diät, habe ich, glaube ich, in letzter Zeit schon ganz oft drüber geredet, definitiv das Trainingsvolumen reduzieren. Ja, warum würde ich das tun? Ja, also ich würde es nicht sofort reduzieren. Ja, kommt ihr aus einer Aufbauphase, habt ihr einen gewissen Umfang, bestimmte Anzahl an Sätzen, die ihr pro Muskelpartie macht. Ja, jetzt kommt natürlich ein Kaloriendefizit rein. Ja, und dieses Kaloriendefizit sorgt einfach dafür, dass eure Kapazitäten, eure Regenerationskapazitäten sinken. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt ins Training geht und ihr habt den Umfang aus der Offseason, aus der Zeit, wo ihr einen Kalorienüberschuss hattet, dann ist diese Gleichung nicht mehr die gleiche. Ja, die Gleichung zwischen, ich kann trainieren, einen Reiz setzen, dafür zahle ich in Form von Regenerationsbedarf. Ja, ihr habt halt nicht mehr das gleiche Budget, was ihr ausgeben könnt für das, was ihr halt an Training absolvieren könnt. Ja, vorher konntet ihr da relativ spendabel sein, und jetzt werdet ihr mit der Zeit merken, die Regenerationskapazitäten werden mit der Zeit sinken durch das Kaloriendefizit. Ihr werdet leichter, euer Körperfettanteil sinkt, und entsprechend wird es schwerer, die Trainingsperformance zu halten. Ja, das heißt, wenn die Regenerationskapazitäten sinken, müssen wir halt aufpassen, dass wir immer noch gewährleisten, dass wir zur nächsten Einheit regenerieren. Minimum. Ja, denn jetzt geht es wirklich darum, dieses Fenster vielleicht am Anfang noch nicht mal voll auszunutzen, ne, dass das Regenerationsfenster vielleicht schon vorher abgeschlossen ist noch, bevor die nächste Einheit kommt und wir am Anfang einer Diät trotzdem noch Adaptionen reinholen, also Fortschritte machen, in gewisser Weise auch ein bisschen Hypertrophie verzeichnen, auch wenn das ein Kaloriendefizit ist. Das wird erstmal auch zu einem gewissen Grad noch ein bisschen funktionieren. Und dann schauen, dass mit dem sinkenden Regenerationsbedarf, das Budget, was ihr ausgeben könnt für Training, das dann Stück für Stück anpasst und entsprechend das Trainingsvolumen runterfahrt, um Folgendes zu erwirken. Ihr wollt die Trainingsperformance halten, also das, was ihr an mechanischer Last bewegt pro Übung. Ja, das wollt ihr im besten Falle auf dem Niveau halten, wie es vor der Diät war. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel 3 Sätze bei einer Übung gemacht habt, mit 90 Kilo Gewicht zum Beispiel, ja, dann macht ihr ab einem gewissen Grad, wo ihr merkt, ihr könnt das nicht mehr halten und auch die Reps nicht mehr halten wie vorher, dann macht ihr halt nur noch 2 Sätze statt 3 Sätze, könnt dann aber die Rep-Anzahl bei dem Gewicht halten. Ja, dann habt ihr davon viel mehr von diesen 2 Sätzen als krampfhaft diese 3 Sätze zu machen, ja, das Gewicht eigentlich reduzieren zu müssen, ja, oder vielleicht das Gewicht reduzieren müssen, ja, dann werdet ihr die Muskulatur schlechter halten, weil ihr mehr ausgebt in Form von Sätzen, ja, bei weniger Budget, aber dabei nicht mehr das gleiche rausbekommt an Reiz, was die Muskulatur halt, nämlich die mechanische Last, ja. Und dieses Budget aufeinander abzugleichen, das ist aus meiner Sicht essentiell für eine sehr, sehr erfolgreiche und vor allen Dingen langfristig erfolgreiche Diät. Ja, habe ich in letzter Zeit bei so vielen Klienten gesehen. Wir haben da Trainingsumfänge auf Bereiche runtergefahren, wo einige wahrscheinlich sagen würden, damit kannst du doch keine Muskulatur halten. Ja, das ist teilweise ein Drittel, teilweise die Hälfte der Offseason. Ja, der Trainingsumfang. Und diese Diäten laufen 1A, weil die Trainingsperformance wird gehalten. Der Athlet freut sich, dass er die Trainingsperformance halten kann. Ne? Er muss natürlich grundsätzlich bereit sein, sich darauf einzulassen. Ne? Zu lernen, zu sehen, okay, ich mache jetzt weniger, trotzdem bleibt die Trainingsperformance, ich halte meine Muskulatur, ich habe dadurch auch weniger Ermüdung, die ich abbauen muss, weil ich weniger ausgebe. Ja, auch ein Faktor für die Diät. Ja? Diät-Symptome steigen nicht so stark an, weil ihr nicht so viel ausgeben müsst an Energie, ja, im Training für das gleiche Ergebnis. Diese Diäten sind meistens so viel erfolgreicher und stressfreier, weil die Diät-Symptome viel, viel schneller, viel, viel langsamer ansteigen. In Form von akuter Ermüdung in der Muskulatur, in Form von auch von mentaler Ermüdung steigt sie langsamer an. Ihr könnt wahrscheinlich dadurch, dass die Ermüdung nicht so stark steigt, einfach besser performen. Ihr werdet dauerhaft Energie-Input mehr für Energie-Output nutzen können. Das heißt, auch der Hunger wird nicht so groß sein. Also die ganzen Diät-Symptome werden nicht so stark ansteigen. Und das ist super, super wichtig, um langfristig halt produktiv zu bleiben in einer Diät und Muskulatur zu erhalten, zu konservieren. Das wichtigste Gut in einem Kaloriendefizit. Ja. Deswegen, ja, das sollte aufeinander abgeglichen werden. Ja. Okay, eine Frage nehme ich noch. Ich gucke noch mal kurz hier rein in die normalen Fragensticker.
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Das ja, kann man auch mal behandeln. Warum ist Schweinefleisch im Bodybuilding so verpönt? Was spricht gegen Schweinefilet? Warum das so verpönt ist, ist es, glaube ich, natürlich nicht nur im Bodybuilding so verpönt, im Bodybuilding aber am allermeisten. Was aus meiner Sicht erstmal, glaube ich, daran liegt, dass im Bodybuilding das Schweinefleisch selten mit wenig Fett daherkommt. Ja, Schweinefleisch hat oftmals einen höheren Fettanteil. Fett wird vom Bodybuilder oftmals eher gemieden oder es wird in andere Fettquellen natürlich lieber investiert als in ein tierisches Fett, ja, vom Schwein. Ja. Dementsprechend kann ich schon verstehen, oder das ist wahrscheinlich der Grund, warum Bodybuilder das eher meiden. Sie wollen die Fette dort nicht investieren, die sie aufnehmen. Ja. Sie wollen sie wahrscheinlich eher in Fette investieren, die vermeintlich gesünder sind, ja. Das liegt einfach daran, das ist einfach der Hauptgrund, ja. Und auch in der Allgemeingesellschaft hat Schweinefleisch einfach einen sehr schlechten Ruf, ja. Auch aus dem gleichen Grunde heraus, dass es natürlich viele Studien über Jahrzehnte gibt, die den Fleischkonsum beobachtet haben und dann natürlich geguckt wurde, okay, was für ein Fleisch wurde gegessen, ist das Hähnchenfleisch, weißes Fleisch, rotes Fleisch, Schweinefleisch, ja, und da wurde natürlich irgendwann dann eine Tendenz gesehen, ja, dass Menschen, die mehr Schweinefleisch essen, die fettigeres Fleisch essen, schneller an bestimmten Zivilisationskrankheiten erkranken, ja, da muss man aber ganz klar sehen, und das musst du bei allen Studien immer in Betracht ziehen, ist es so, dass sie aus dem Grunde heraus, dass sie fettigeres Fleisch essen, diese Zivilisationskrankheiten bekommen, oder ist es aus dem Grunde heraus, dass diese Menschengruppe, die gerne Schweinefleisch in größeren Mengen isst, vielleicht auch andere Gesundheits- oder andere Lebensroutinen hat oder Gewohnheiten hat, die ebenfalls Krankheiten befeuern. Ja, dass es nicht nur das Fleisch ist, sondern wahrscheinlich sind das auch eher Raucher, Menschen, die wahrscheinlich eher Alkohol trinken, Menschen, die wahrscheinlich weniger Wert auf ihren Schlaf legen, etc. etc. Ja, sie haben wahrscheinlich viele weitere Gewohnheiten, die ihrer Gesundheit nicht zuträglich sind. Ja, und das ist ganz oft der Grund, warum auch immer wieder gesagt wird, grundsätzlich wäre Fleisch schlecht, weil es schlecht für die Gesundheit ist. Man kann aber ganz klar sehen, dass das auch einer der Gründe ist, warum Fleisch dann immer schlechter abschneidet, weil die, wie gesagt, diese Menschengruppe, die Fleisch gerne konsumiert und vermehrt konsumiert, halt auch andere schlechte Gewohnheiten hat, ja. Fleisch ist ein ganz emotionales Thema geworden, ne? Ich merke das bei Social Media ganz oft, wenn ich irgendwas poste, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die da versuchen, Aufklärung zu betreiben, was ich auch sehr, sehr gut finde. Da mal ganz wichtig, Emotionen und funktionelles Essen, Fakten voneinander trennen, ja, ist super schwer, ja, fange ich jetzt auch gar nicht weiter mit an. Also Schweinefleisch grundsätzlich kannst du auch als Bodybuilder wunderbar konsumieren, ja, wenn die Dosis, wenn die Menge stimmt, ja, spricht da am Ende nichts gegen, ne? Und ich glaube, genau, der Fragensteller hat ja auch, glaube ich, geschrieben, Schweinefilet, was ja fettarm ist, ja, spricht nichts gegen, wenn du das jetzt nicht jeden Tag isst und dauerhaft isst, wenn du das einmal die Woche irgendwie als Fleischquelle nutzt, sollte da überhaupt nichts gegen sprechen, ne? Im Gegenteil, Diversifikation, ja, was die Ernährung angeht, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren für eine, in Anführungsstrichen, gesunde Ernährung. Ja, gesunde Ernährung mag ich heutzutage gar nicht mehr sagen, weil das lässt sich schon gar nicht mehr definieren. Ja, wer definiert gesund? Ja, aber wenn wir das einfach nur damit definieren, wie vital werden wir, wie alt, dann ganz verschiedene Lebensmittelquellen nutzen. Ja, das ist ein ganz klarer Konsens der Wissenschaft mittlerweile, der gefunden wurde. Alright, in dem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so war, gerne teilen, Screenshot machen, verlinken bei Instagram, wo auch immer. Und freue mich über jegliche Bewertungen bei Spotify, iTunes etc., überall wo ihr schaut, für den Support. Und ja, verbleibe bis zur nächsten Episode.